Grüß Gott, liebe Zuhörer aus dem Münchner Radio Horeb Studio, begrüßt Sie Sabine Böhler. Das haben Sie bestimmt auch schon beobachtet, dass heute vielerorts kein Blatt mehr vor den Mund genommen wird. Politiker sagen sich ganz offen die Meinung und halten ihre Kritik nicht zurück. Missstände werden ohne Rücksicht auf Verluste aufgedeckt und Menschen öffentlich angeprangert. In der Arbeitswelt, in den Familien, wo immer man hinschaut, hat sich ein Umgangston eingebürgert, der manchmal ganz schön harsch ist. Von gegenseitiger Wertschätzung manchmal keine Spur. Da muss man schon mit einem dicken Fell ausgestattet sein oder der Umgang schlägt sich mit der Zeit auf die Seele nieder. Das Gleiche gilt auch in der Kommunikation mit unseren Kindern, der Umgangston zu Hause. Wie stark ist er geprägt von Erwartungen, wie ein Kind zu sein hat? Dann auch die Frage nach dem Stress und die eigene innere Anspannung, der sich oftmals auf den Umgang mit den Kindern niederschlägt. Heute, liebe Zuhörer, möchten wir Ihnen die gewaltfreie Kommunikation vorstellen. Noch nie davon gehört? Na, da sind Sie bestimmt nicht alleine. Bei der gewaltfreien Kommunikation steht eine Grundhaltung der Wertschätzung im Vordergrund. Die gewaltfreie Kommunikation, sie wird auch kurz GFK genannt, liebe Zuhörer, sollen Menschen ermöglichen, so miteinander umzugehen, dass der Kommunikationsfluss zwischen ihnen verbessert wird. Gewaltfreie Kommunikation kann sowohl beim Kommunizieren im Alltag als auch beim friedlichen Lösen von Konflikten im persönlichen, beruflichen oder politischen Bereich hilfreich sein. Es kann gut sein, dass Sie diese Weise der Kommunikation schon ein Stück weit praktizieren. Heute erfahren Sie, was gewaltfreie Kommunikation ist, worauf sie hinaus möchte, wann Gewalt in der Kommunikation anfängt und wie ich mich im Umgang mit anderen ein Gespür dafür bekomme, für die Gewalt in der Kommunikation. Und wie entsprechend eine gewaltfreie Kommunikation in der Praxis aussehen kann. Was mache ich mit sogenannten negativen Gefühlen wie Wut, Ärger, gekränkt sein? Wie schlichte ich gewaltsamen Streit zwischen Kindern, wenn ich nun gewaltfreie Kommunikation auch in meiner Familie leben möchte? Also es wird heute erstmal theoretisch und dann ganz praktisch in unserer Lebenshilfesendung hier bei Radio Horeb. Mein Gast ist heute der Sozialwissenschaftler und Theologe Dr. Wolfgang Leixner. Er ist stellvertretender Direktor eines Diözesanenhauses, das in der Jugend- und Erwachsenenbildung anerkannt ist, dem St. Jakobushaus in Goslar. Herr Dr. Leixner ist unter anderem auch tätig als Kommunikations- und Konflikttrainer. Er ist Mediator und Berater-Coach, sagt man heute. Ich begrüße ganz herzlich am Telefon in Goslar Dr. Wolfgang Leixner. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Auch Sie, Herr Dr. Leixner, Sie vermitteln in Ihrem Bildungshaus St. Jakobus die gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall Rosenberg. Was ist das, gewaltfreie Kommunikation?
Ja, Sie haben es schon in gewisser Weise auf den Punkt gebracht. Es ist zunächst mal eine Haltung, sozusagen fast eine Lebensanstellung. Eine Lebensanstellung, jetzt ganz theoretisch sozusagen, die zunächst mal auf im wahrsten Wortsinne den Dialog möchte, unter gleichwertig an Menschen. Sie möchte einfühlend vorgehen, also den anderen wirklich als Person wahrnehmen, beim anderen sein, ganz beim anderen sein. Und sie möchte eine Form der Kommunikation entwickeln, die nicht verletzend ist, weder verletzend für mich selbst, noch verletzend für meinen Kommunikationspartner. Also es ist weniger eine Kommunikationstechnik, Sie haben das zu Recht so ausgedrückt, es gibt ja viele Kommunikationstechniken, es ist eine Haltung, eine Lebenseinstellung. Und genauso versteht es auch dieser Marshall Rosenberg, er kommt sozusagen von der nicht direktiven Kommunikation, wie das so schön heißt, sozusagen er kommt von Carl Rogers her. Es ist eben wirklich eine Lebenshaltung, die nicht nur therapeutisch genutzt werden kann, die wirklich für im alltagstauglich ist. Und deswegen ist es so eine interessante Art und Weise der Kommunikation. Sie kann in den Familien angewandt werden, sie könnte in den Schulen angewandt werden und es wird auch teilweise gemacht. Sie könnte in den Unternehmen angewandt werden, in den Betrieben. Also es ist wirklich eine Haltung, ein Instrument, das sehr universal einsetzbar ist.
Mhm. Nun, Herr Dr. Leixner, sind Sie ja auch Theologe und es ist ja auch ein christliches Bildungshaus, in dem Sie tätig sind. Was ich jetzt alles von Ihnen höre, was auch der Herr Dr. Marshall, der die gewaltfreie Kommunikation sozusagen ins Leben gerufen hat, ihr einen Namen gegeben hat. Aber sind das die Inhalte, die Haltung der gewaltfreien Kommunikation, ist das nicht auch eine Haltung, die wir Christen eh innehaben sollten?
Tja, Betonung liegt auf sollten, aber leider Gottes nicht haben. Weder in der Kirchengeschichte haben wir es immer gelebt, noch heute leben wir es immer. Es ist ja auch übrigens kein Zufall, dass auch, weil Sie vorhin die Mediation genannt haben, also die Art und Weise, Konflikte zu lösen, die Mediation entstand in Amerika und entstand genau in christlichen Gemeinden. Sozusagen ein christlicher Kontext, ein christlicher Geist schwebt durch diese Art und Weise, mit Menschen und untereinander und miteinander umzugehen. Das ist tatsächlich sozusagen, das liegt uns, sollte uns sehr, sehr nahe liegen.
Mhm. Wo findet denn Gewalt statt in der Art und Weise des Umgangs miteinander, damit wir da jetzt nochmal auch ein Gespür dafür bekommen, wenn wir über gewaltfreie Kommunikation sprechen heute?
Ja, da sprechen Sie sozusagen wirklich einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Wir fokussieren uns ja immer nur sozusagen auf einige wenige Bereiche. Wir sind Jugendgewalt zum Beispiel. Wenn es irgendwie hochkocht, wenn irgendein Amokläufer furchtbar schlimm und dann stürzen sich die Politiker drauf. Wir nehmen nicht mehr wahr, weil es viel zu selbstverständlich für uns geworden ist, dass Gewalt inzwischen ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Also da können wir den ganzen Katalog aufmachen von Gewalt im Sport, sozusagen nicht nur um den Sport herum, sondern sozusagen der Sport selber wird gewalttätig. Gewalt in der Familie.
Das müssen Sie bitte erklären. Was heißt Gewalt im Sport? Weil beim Fußballspielen, klar, muss ich gewaltvoll den Ball treten, da muss ich sehen, dass ich durchkomme. Erklären Sie es nochmal ein bisschen.
Also ich im Sinne von dass mehr oder weniger die ganze Hundertschaften von Polizisten müssen jeden Samstag die Bundesligaspiele, man muss schon beinahe sagen, bewachen, müssen die Fans im Zaum halten. Die Gewalt am Rande des Fußballfeldes ist inzwischen ein gesellschaftliches Phänomen geworden, das aber leider in der Presse kaum mehr auftaucht und kaum mehr gewürdigt wird. Oder Gewalt natürlich in der Schule, das geht ja immer wieder durch die Presse, aber auch natürlich Gewalt, man könnte sozusagen Gewalt im Internet, die gewalttätigen Spiele. Mhm. Und dann natürlich, was mich am meisten stört, weil das erzeugt nämlich dieses Klima der Gewalt und es gilt als gesellschaftlich selbstverständlich, ist etwa die Gewalt, die wir täglich erleben, zum Beispiel im Straßenverkehr, auf den Autobahnen. Die Art und Weise, wie wir mit diesen Dingen umgehen, das erzeugt dieses Klima der Gewalt und wir dürfen uns nicht wundern, dass Gewalt so ein selbstverständliches Phänomen geworden ist. Hinzu kommt nur sozusagen Gewalt in den Medien und so weiter und so fort. Man könnte bis hin zur Pornografie gehen. Also sozusagen Gewalt ist merkwürdigerweise ein alltägliches Phänomen geworden. Ist so selbstverständlich geworden, dass wir es in den meisten Bereichen gar nicht mehr wahrnehmen. Und dann natürlich unser Thema, die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren und wie mit uns selbst sprechen. Also auch unsere Selbstgespräche sind wahrscheinlich oft sehr abwertend und sehr gewaltsam.
Mhm. Nun kann es sein, dass der ein oder andere Hörer sagt, ja, was Sie dort sagen, Herr Dr. Gleixner, das kann ich alles nachvollziehen, aber ich würde das nicht als Gewalt bezeichnen. Gibt es da auch noch andere Begrifflichkeiten vielleicht auch?
Ja, vielleicht ist es genau unser Problem, dass wir glauben, Gewalt findet nur dort statt, ich sag mal ganz drastisch, wenn
wo geschlagen wird oder so.
Ja, und wo einer dem anderen sozusagen wirklich körperlich tangiert, körperlich angeht, wo in dieser Art und Weise gekämpft wird. Aber das ist ja eigentlich, wenn man so will, erst die Fortsetzung von dieser alltäglichen Gewalt. Also Gewalt, diese körperliche Gewalt fällt ja nicht vom Himmel, sondern das ist die Folge von dieser Vielzahl von kleinen, sublimen Gewaltakten, die sich dann bei manchen Menschen stauen, dass sie kaum mehr damit umgehen können. Oder überlegen Sie mal, wenig beachtet auch im Gewalt in den Familien, das bedeutet nicht nur zwischen Eltern gegenüber Kindern, sondern Mann gegen Frau oder Frau gegen Mann, wie viel Gewalt geschieht in den Familien, das beinahe als selbstverständlich angesehen wird.
Mhm. Könnte man dann auch Gewalt übersetzen als eine Art von Respektlosigkeit, eine Grenzüberschreitung?
ja, als Art und Weise den anderen nicht mehr als Person wahrnehmen.
Auch als liebenswerte als Person.
Als Objekt.
Sondern als Objekt.
Ja, also im Sinne von ein Mensch, ein anderer, der mich stört, der mich hindert und mit dem ich einfach nach meinem Gustus umgehen kann. Ja, das ist genau sozusagen diese Form von der gesamten Gewaltskala von sublim bis zu dem anderen zu vernichten. Wir kennen ja auch sozusagen in der Gewaltforschung diese neun Stufen, wie sich Konflikte aufladen, verschärfen, es beginnt mit kleinen Reibereien und ändert dann bei der Vorstellung, der andere darf nicht mehr leben, gemeinsam in den Abgrund. Mhm. Und ich sage, wir könnten ja diese ganzen Gewaltphänomene einzeln aufzählen, bis hin zum, ist auch eine Gewaltform, die in den Unternehmen, in den Betrieben sehr oft ist, da habe ich sehr viel damit zu tun, etwa mit Mobbing. Mhm. Auch das ist ja eine Form der Gewalt und die hat sehr viel mit fehlender Wertschätzung, auch mit fehlender Zuneigung zum anderen Menschen, mit fehlender Einfühlung. Ich nehme nicht mehr wahr, wie es dem anderen geht, wenn ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte. Also vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, mit der zunehmenden egoistischen, egozentrischen Gesellschaft. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber man muss natürlich aufpassen vor Monokausalen, dass man immer sagt, das ist schuld, das ist schuld. Das ist eine Vielzahl von einzelnen Phänomenen, die sich zu diesem eigenartigen Klima der Gewalt verdichten.
Jetzt haben wir versucht, uns einen Überblick zu verschaffen, wo Gewalt stattfindet in der Kommunikation, in unserem Miteinander. Kommen wir jetzt wieder auf unser Thema. Ja. Wir haben gesagt, Eltern sein mit gewaltfreier Kommunikation. Ich würde es sogar noch ausdehnen, einfach Mensch sein mit gewaltfreier Kommunikation. Was wollte der Begründer Marshall Rosenberg erreichen? Wozu dient gewaltfreie Kommunikation?
Naja, es ist, wenn man sich die Geschichte anschaut, er hat es er kommt aus der therapeutischen Szene, er hat es zunächst einmal in der Therapie erlebt und er hat gleichzeitig gemerkt, die Therapie erreicht nur einige wenige sozusagen. Das, was er wollte, ist, dass die Gesellschaft sich insgesamt um diese Dinge kümmert. Das ist also im Anführungszeichen nicht nur der Kranke, der Therapiebedürftige, sondern dass wir im gesellschaftlichen Vorfeld haben wir bereits ein Klima des Krankmachens, das uns gar nicht mehr auffällt. Und er hat das festgestellt in den Schulen, in den Kindergärten. Er hat das im zwischenmenschlichen, im familientherapeutischen Bereich festgestellt. Er hat das natürlich in den Gefängnissen festgestellt. Und seine Frage ist, woher kommt das eigentlich? Sozusagen ist es jetzt genetisch? Ist der Mensch einfach so veranlagt? Sind wir der Gewalt hilflos ausgeliefert? Wo entsteht eigentlich Gewalt? Und natürlich ist ihm aufgefallen, es liegt auf der Hand, dass das Erste ist, was muss ich ändern? Ich muss mich selber ändern und ich muss meine Art und Weise des Sprechens ändern. Es ist ihm aufgefallen, dass wir durch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit uns selbst umgehen, mit unserem Ärger umgehen, unsere Wut umgehen, mit den anderen Menschen umgehen, erzeugen wir im Schneeballsystem erzeugen wir eine permanente Form von Gewalt. Und er hat ganz im Sinne von diesem anderen Therapeuten Karl Rotscher, er ist Schüler von diesem Karl Rotscher, hat er begonnen, sozusagen sehr einfache Modelle. Sozusagen. Es ist ja nichts, man ist ganz überrascht, wenn man seine dünnen Bücher liest, es ist ja nicht sehr, sehr viel, was er geschrieben hat, wie einfach, wie wenig theoriegesättigt das ist. Und das macht dieses Modell auch so handhabbar. Es ist nicht irgendetwas, wo man therapeutische Ausbildung braucht, wo man Kommunikationstheoretiker werden muss, sondern es ist ein alltagstaugliches Modell. Und das ist das Schöne an dieser, es ist eine ganz einfache, handhabbare Form, aber eben nicht eine bloße Technik, sondern etwas, wo sich der Mensch insgesamt davon berühren lassen müsste, er müsste seine Einstellung ändern.
Und es hört sich auch so an, als ob es darum geht, auch mich kennenzulernen.
Es ist im Sinne von, Sie haben ja nur eine Möglichkeit, etwas zu verändern. Das ist fast ein alter christlicher Gedanke. Ich kann nur mich selber ändern. Also ich kann mich selber ändern und dann werde ich auch die anderen mitändern. Das sieht man mal, wie modern das Christentum ist. Das ist nämlich gleichzeitig auch ein systemischer Gedanke. Also ich kann nur mich ändern und wenn ich mich ändere, ändere ich mein Umfeld. Also da wären wir bei der Familie. Wir begreifen Erziehung oder die Eltern begreifen Erziehung oft so, ich muss meinen Kindern Erziehung beibringen. Mhm. Ich muss ihnen lernen, wo es lang geht, wie sie sich im Leben zu verhalten haben. Und das lerne ich ihnen. Also ich versuche das vielleicht sogar kognitiv. Ich appelliere an sie, ich ermahne sie. Wenn sie nicht so funktionieren, wie ich möchte, dann bestrafe ich sie. Also ich bin immer beim anderen. Und die Eltern vergessen als erstes, dass sie sich selber ändern müssen, dass sie eine neue Haltung, eine andere Haltung zu sich selber und zum anderen. Und wenn sie sich selber ändern, werden sie ihr Familiensystem mitverändern. Das ist so fast ein familientherapeutischer Grundsatz. Ich sage immer den Eltern, ändert euch zunächst selber und ihr werdet sehen, dass ihr eure Kinder mitverändert. Aber hört auf damit, permanent über Du-Botschaften an den anderen in gewisser Weise herumzuerziehen. Das bringt nichts. Das haben die letzten Jahrzehnte gezeigt. Wir müssen unser Erziehungssystem grundsätzlich ändern. Wir bräuchten Elternschulen, wo genau die Art und Weise von gewaltfreier Kommunikation, sich selbst verändern, mit sich selbst umgehen, sich selbst beobachten, ohne zu bewerten, wo all dieser ganze Kontext, er müsste gelernt werden.
Das hört sich zeitintensiv an. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass einige Eltern sagen, ach, auf was soll ich denn noch alles achten? Doch was sagen Sie Eltern, die erstmal sagen, ach, die gewaltfreie Kommunikation, das kommt mir erstmal vor wie ein riesiger Berg. Da muss ich doch auch so viel reden. Und in mir spielen sich auch das ein oder andere ganz automatisch ab.
Der Automatik würde ich immer misstrauen. Also vieles spielt sich nicht automatisch ab, leider. Und das Zweite ist, es ist eben gar nicht so viel. Und wenn Sie sagen, so recht natürlich zeitaufwendig, aber eigentlich sollte sich die Familie das wert sein, das zu lernen. Ich sag mal, es ist ein bisschen sehr polemisch, was ich jetzt sage. Wir verbringen ja auch viel Zeit für unsere, für unsere Autos oder für unsere anderen Hobbys. Da wäre es eigentlich sehr sinnvoll, wenn wir ein bisschen Zeit opfern würden für unsere Kinder, für unsere Familie, für uns selbst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die das wirklich, diese Einstellung einnehmen. Und ich sage ganz klar, jenseits aller Ideologie, das darf nicht verbissen werden, das darf nicht zur Ideologie verkommen, dann wird es furchtbar. Also Menschen, die ganz einfach sagen, jawohl, Schritt für Schritt möchte ich gewaltfrei leben, gewaltfrei kommunizieren, ich kenne meine Aggressionen, ich muss mich nicht neu erfinden, ich darf auch immer wieder sozusagen auch ein Stück die Aggression kann über mich kommen, aber ich erkenne es, ich sage jawohl, so ist es. Also es ist eine Form von Lebensaufgabe. Das ist nicht irgend so etwas, dass ich sage, ich diktiere dir jetzt, was gewaltfreie Kommunikation ist und dann stellst du den Hebel um und ab sofort gehst du gewaltfrei durch die Welt. So ist es nicht. Es ist eine Lebensaufgabe.
Auch Sie bieten ja in Ihrem Bildungshaus St. Jakobus in Goslar, deren stellvertretender Leiter Sie sind, die gewaltfreie Kommunikation an. An wen ist das Angebot gerichtet und wie gehen Sie da schrittweise vor? Und was könnten dann somit auch für unsere Hörer vielleicht, was könnte so ein erster Schritt sein?
Also ich sage fast grundsätzlich, ich arbeite mit Einzelfamilien, die zum Beispiel Schwierigkeiten haben. Wir arbeiten mit Schulen. Wir haben sozusagen ein großes Projekt mit einem Gymnasium in Osterode, das wir wirklich neu, das mit ihren Oberstufenschülern 60 Stunden hier ins Haus kommt, also ein gewaltiger Brocken, wo wir das insgesamt in einen großen Kontext einbetten. Ich arbeite mit Unternehmen, mit Krankenhäusern, wir trainieren Ärzte, Krankenschwestern, also Leitungspersonen. Es ist wirklich, ich versuche das immer sehr zielorientiert und sehr pragmatisch einzusetzen. Also es gibt wenig Sinn, ganz, ganz allgemein über diese Dinge zu sprechen, sondern es gibt Sinn, wirklich mit den Leuten, ich sage immer, nicht zu lernen, sondern zu arbeiten. Also Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation ist eher ein Thema für, jetzt kommt dieser schöne modische Wort, für Workshops, wo man wirklich das trainiert und übt, und weniger etwas für Vorlesungen, für Vorträge.
Das heißt auch, eigene Beispiele, eigene Lebenssituationen vorbringen, ja, und direkt fragen, wie gehen wir damit um? Ja. Im Alltagsleben, im Beruf, Sie sagten, Sie schulen auch unter anderem Kranken.
Zwischen Eheleuten, auch dort sozusagen, ich sage, Gewalt findet ja nicht nur statt, oder Gewalt oder Kommunikation, nicht nur im verbalen Bereich, sondern auch im nonverbalen Bereich sozusagen. Ich sage, etwa zwischen Eheleuten, eine Form von Desinteresse ist auch eine Form von Gewalt. Und es ist auch eine Form von Gewalt, wenn sozusagen als Beispiel, wenn ein Kind spielt und Mama oder Papa das zeigen will, was sie geschaffen hat, und der Erwachsene sozusagen signalisiert Gleichgültigkeit. Auch das ist eine Form von Gewalt. Sozusagen, auch Desinteresse ist eine Form von Gewalt. Nicht zuhören, auch das ist eine Form von Gewalt. Den anderen einfach abblitzen lassen, gleichgültig sein. Das beschreibt übrigens schon sozusagen Martin Buber, sozusagen der große Religionsphilosoph, jüdischer Religionsphilosoph, der sozusagen die Dialogik ins Zentrum gestellt hat. Auch der beschreibt, wie Missachtung sozusagen eine Form ist von Gewalttätigkeit. Missachtung würdigt den anderen herab als Person. Und also man müsste genauso das wirklich lernen, man müsste aufmerksamer mit sich selbst und mit seiner eigenen Lebenssituation umgehen. Und Sie haben vollkommen recht, das kann man am besten machen, indem man das die Alltagsbeispiele der Menschen nimmt.
Dann gebe ich das gleich mal weiter an unsere Hörer. Vielleicht haben Sie Alltagssituationen, wo Sie sagen, ja, bin ich da gewaltsam in der Kommunikation, oder auch bei meinem Gegenüber beobachte ich das. Gleich wird es ganz praktisch hier in unserer Sendung zur gewaltfreien Kommunikation mit dem Konflikthelfer Dr. Wolfgang Gleixner aus Goslar. Wir sprechen heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb über gewaltfreie Kommunikation, eine Art des einfühlsamen Umgangs miteinander, der geprägt ist von Ehrlichkeit, Bedürfnisse und die Gefühle von beiden Konfliktpartnern oder Menschen, die in Beziehung stehen, stehen im Vordergrund. Es ist keine Technik in dem Sinne, sondern es ist eine Lebenshaltung, gewaltfrei zu leben. Gewalt, fragen Sie, ja, ich lebe doch gewaltfrei, aber manchmal begegnen wir Menschen oder selber haben wir Desinteresse, wenn uns jemand was erzählt. Wir reagieren vielleicht gleichgültig, abwesend. Es fällt uns schwer, gerade zuzuhören. Auch das kann schon eine Form der Gewalt sein, die sich, wenn sie öfter gelebt wird, einfach auf unser Gegenüber und auch auf uns selber niederschlägt, auf unsere Seele. Herr Dr. Gleixner ist mein Gesprächsgast. Er kommt aus Goslar. Und er ist Kommunikations- und Konfliktberater, er ist Mediator. Und wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich in die Sendung einzubringen. Und ich darf jetzt als erstes eine Hörerin aus dem Landkreis Esslingen begrüßen. Ich habe im Hintergrund eben schon ein Kind gehört. Also wir haben es mit einer Mama zu tun. Grüß Sie, Gott.
Grüß Gott. Ich bin zweifach Mutter.
Ja, sogar.
Und alleinerziehende.
Ja.
Und ja, durch die viele Problematik, ich glaube, ich erziehe meine Kinder. Ich versuche es nicht, aber es geht doch in den Richtung Gewalt. Also nicht mit Schlagen, sondern mit Wörtern. Und ich möchte das ändern. weil ich sehe, dass die gehen alle kaputt dadurch. Mhm. Wo kann man sich Hilfe suchen oder was können Sie mir raten?
Mhm. Ja, da müssen wir überlegen sozusagen, Sie sagen, wir gehen alle kaputt. Wie weit ist es denn schon sozusagen, wie schaut denn Ihr Alltag aus momentan? Sozusagen, wie organisieren Sie den Alltag? Und was stört Sie momentan am meisten? Was ist das größte Problem, das Sie momentan haben?
Ach, die Lippe hört auf, komm. Ich kann jetzt nicht mehr reden.
Ja, gut, dann müssen Sie sich erstmal um Ihren Kind kümmern. Ja. Aber vielleicht kann Dr. Gleixner dennoch zu dem Gesagten schon etwas sagen.
Also ich glaube sozusagen, wenn es offensichtlich so ist, wenn man das Gefühl hat, ich komme mit dieser Situation nicht zurecht. Ja. Ich spüre ganz deutlich, dass ich immer wieder, ich nehme mich zusammen, ich leide drunter, aber immer wieder schäume ich über oder ticke aus, wie man das so schön nennt. Mhm. Es fallen schlimme Worte oder ich komme immer weniger damit zurecht. Gleichzeitig, wenn man über das reflektiert, setzt natürlich ein verhängnisvoller Kreislauf ein. Die Person hat dann immer stärker Schuldgefühle, hadert mit sich selber. Der beginnt dann sozusagen diese Art und Weise, mit sich selber gewalttätig umgehen. Wenn in so einer Situation und gleichzeitig noch alleinerziehend, da würde ich wirklich empfehlen, eine Beratung aufzusuchen. Also da kann man mit einfacher Technik oder mit Ratschlägen nichts machen. Da würde ich wirklich zur Familienberatung gehen, Caritas, und würde mir wirklich Rat holen.
Dann wünschen wir der Hörerin jetzt alles Gute, gottesreichen Segen. Aus Bayern hat uns eine Hörerin erreicht. Grüße Gott.
Grüß Gott. Ich wollte fragen, ich gehe manchmal ins Senioren, ins Altersheim, besuche eine alte Dame, eine betagte Dame. Und seit ich das kenne, werde ich immer bombardiert mit Negativen, wie schlecht er geht und so weiter und so fort. Ich habe jetzt das ein bisschen sein gelassen. Seit vor Weihnachten habe ich sie nicht mehr besucht. Aber ich denke, irgendwann muss ich mich doch auch selber ein bisschen schützen. Aber wie gehe ich mit der Situation um?
Ja, da haben Sie vollkommen recht zu sagen. Das ist auch eine Form von Destruktion, wenn ich das Gefühl habe, der andere überfordert mich nur sozusagen mit schlecht, böse, noch schlechter, noch kränker. Ja. Also das zieht einen natürlich runter. Ja. Und ich würde in so einem Fall wirklich, ich weiß nicht sozusagen, ob das noch möglich ist mit der alten Dame, man nennt es so schön eine Meta-Kommunikation, eine Kommunikation über die Kommunikation. Ich würde zu der Frau sagen, wissen Sie, sozusagen, wir haben jetzt eine Stunde miteinander gesprochen, ich würde wirklich die Ehrlichkeit einsetzen, signalisieren Sie ihr ganz deutlich und sagen Sie, immer wenn ich mit Ihnen spreche, geht's mir hinterher schlechter. Also erteilen Sie der Frau wirklich mit, wie es Ihnen geht, wenn Sie mit ihr sprechen. Dass es Ihnen nicht gut geht dabei. Das kann ja so sein, wir sind ja alles keine Hellseher. Vielleicht weiß die Frau das nicht.
Das haben Sie ja schon so oft gesagt. Nur ich denke, in dieser Art, wie Sie empfehlen, sehe ich schon, dass da vielleicht eine Lösung kommt. Hm. Aber ich empfinde wieder, dass ich bei ihr Schuldgefühle erwecke.
Das ist genau das Problem. Das ist die Lösung. Das müssen Sie nicht machen. Also mich würde nur interessieren, wie haben Sie das denn der Frau bisher immer gesagt? Was haben Sie denn zu ihr gesagt? Nach dem Motto, die hat wieder gejammert, es geht ihr ganz, ganz schlecht. Sie haben das zugehört eine Stunde lang. Und wie haben Sie ihr denn mitgeteilt, dass es Ihnen nicht gut geht, wenn Sie ihr zuhören?
Das habe ich nicht gemacht. Ja. Ich habe nur gesagt, schauen Sie her, Sie haben doch, hier ist doch alles da. Ja. Sie haben doch alles, was Sie brauchen. Was möchten Sie denn eigentlich? Ja, und das war so, und das ist schlecht gelaufen, und das ist schlecht. Also ich fühle mich schon so runtergezogen. Und jetzt bin ich schon länger nicht mehr hingegangen. Ja. Aber ich habe jetzt viel gebetet und habe gesagt, lieber Gott, lass mir doch einmal sagen, was ich tun soll.
Da müssen Sie noch deutlicher werden. Das bringt nichts, wenn Sie sagen, Sie haben doch alles. Nein, sie hat vielleicht nicht alles. Vielleicht hat sie ja Bedürfnis. Und das Bedürfnis ist wahrscheinlich nach Gesundheit oder nach... Ich würde, Sie haben recht, Sie dürfen sich nicht runterziehen lassen. Sie haben eine Verantwortung für sich selber. Ich würde der Frau, das sind Sie der Frau schuldig und das sind Sie sich selber schuldig, der Frau ganz deutlich sagen, wissen Sie, ich sage Ihnen jetzt ganz ehrlich, wie es ist. Ich bin seit Weihnachten immer bei Ihnen gewesen. Und jedes Mal, wenn ich mit Ihnen spreche, Jedes Mal geht es mir hinterher saumäßig schlecht. Es zieht mich runter, die Art und Weise, wie Sie mit mir sprechen, das tut mir nicht gut. Mhm. Sie müssen ihr das mitteilen, mhm. in dieser ganz klaren Deutlichkeit.
Und dann kann man ja auch einen Wunsch äußern, man kann sagen, ich würde mir so sehr wünschen, es würde Ihnen gut gehen, weil so wie ich das sehe, geht es Ihnen doch wirklich gut und das kann ich manchmal gar nicht sehen. Und vielleicht kommt dann auch etwas, was hinter dieser Unzufriedenheit steckt. Ja. Vielleicht erzählt sie was und es entsteht ein tiefes Gespräch, das Sie vor Gott auch dann bringen können und ihn um Heilung bitten können.
Ich kenne diese Dame schon lange, aber seit ich die kenne, war immer Unzufriedenheit, immer.
Ja. Es gibt Menschen, deren Leben ist so geprägt, die sehen immer das halb leere Glas anstatt das, was noch drinnen ist. Lassen wir es so stehen?
Dankeschön, vielen Dank.
Ja, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Alles Gute, dass der
euch,
Heilige Geist in Ihnen wirken möge.
Dankeschön.
Für Gott. Kommen wir zum nächsten Hörer. Es ist Herr Deuter. Grüße Gott.
Ja, grüße Gott, Frau Böhler. Hier ist Deuter. Eine Frage dazu. Und zwar, das mit der Überforderung, das habe ich längst gemerkt. Aber gibt es eventuell noch eine Stufe, wie ich dem zuvorkommen könnte? Wenn ich weiß, da sind Situationen, die auf mich zukommen, wie könnte ich mich dementsprechend auch vorbereiten?
Ja, das ist ja immer so, wir kennen uns ja, ich komme in die Situation und dann weiß ich immer, wenn ich in diese Situation komme, geht es mir schlecht. Dann müssen Sie sich einfach überlegen, woran liegt es, wann beginnt für mich dieses Problem, was muss der andere sagen, dass es mir schlecht geht und dann sich darauf einstellen und dann wirklich sagen, egal was passiert, ich bleibe ganz bei mir. Ich werde nicht in eine Vorwurfshaltung verfallen, ich werde nur sozusagen von mir selber sprechen und ich werde dem anderen ganz ehrlich mitteilen, wie es mir momentan in dieser Situation geht. Also immer, das Zauberwörtchen heißt wirklich Transparenz. Ganz sozusagen ohne Fassaden kommunizieren, ohne Masken, sondern wirklich ganz ehrlich mit dem anderen umgehen und ganz ehrlich mit sich selber umgehen.
Das heißt so wie eine Art Aktualisierung. Immer eine aktuelle Aktualisierung, das was jetzt ist.
Ja, genau. Sozusagen bei mir hier und jetzt bleiben, sozusagen bei sich selber bleiben, mit von sich selber sprechen, nicht in Vorwürfen, du bist, du hast, du sollst, du müsstest, sondern immer nur von sich selber sprechen.
Oder weil du das machst, geht's mir jetzt so und so. Das wäre zwar auch eine Ich-Botschaft, aber...
Ja.
Das. Gut, herzlichen Dank für die Antwort.
Alles Gute für Sie, Herr Deuter. Lassen Sie uns nochmal über so ganz typische Elemente einer gewaltfreien Kommunikation sprechen. Sie haben jetzt im Gespräch mit den Hörern schon Kleinigkeiten gesagt, aber die doch eine gesamte Situation, wie ich auf eine Situation blicke, ein völlig anderes Licht darauf werfen.
Ja, ich würde so sagen, also ich habe jetzt etwas aufbauend auf Marshall Rosenberg, habe mehrere Punkte entwickelt, mit denen ich arbeite und die können wir in Einzelnen sprechen. Sozusagen gewaltfreie Kommunikation besteht in erster Linie, wir haben es ja gehört, wenn Hörer in schwierige Situationen kommen, der erste Punkt ist für mich Ich-Botschaften. Da können wir dann im Einzelnen drüber sprechen. Ich nenne es zunächst einmal so Ich-Botschaften. Der zweite Punkt ist nicht bewerten im Gespräch. Sehen, wahrnehmen, aber nicht bewerten. Das ist unser Grundproblem, dass wir sehr schnell in eine Wertehaltung verfallen. Der dritte Punkt ist, das fällt uns sehr schwer, uns Abendländern Gefühle zeigen. Also wir haben verlernt, wirklich dem anderen mitzuteilen, wie es mir in einer Situation geht. Das vierte ist, Wertschätzung geben. Dem anderen wirklich gleichgültig, in welcher Situation das ist, Wertschätzung geben. Selbst wenn wir vorhin gehört haben von der Dame, wenn sozusagen ihre Gesprächspartnerin permanent nörgelt oder sie hat das Gefühl, sie nörgelt, selbst dort muss sie das Gefühl haben, naja, schweres Leben, sie hat irgendein Bedürfnis, das nicht erfüllt ist, irgendetwas ist in ihrem Leben nicht so gelaufen. Also selbst in dem Punkt kann man noch Wertschätzung geben. Der nächste Punkt ist, Vorsicht, Fremdwort, ich erkläre es gleich sozusagen, Feedback geben, auch Feedback sozusagen, also das heißt nichts anderes als Rückmeldung geben, dem anderen wirklich rückmelden, wie es mir mit ihm in dieser Situation geht. Immer davon ausgehen, der andere ist ja kein Hellseher. Ich sehe es immer in der Paarberatung, wenn die Paare dann sagen, na, das hätte er doch wissen müssen von mir. Nein, woher soll er denn das wissen? Es gibt Paare, die leben 20 Jahre zusammen und glauben immer, der andere müsste wissen, was sie empfinden oder fühlen und es ihm nie mitteilen. Also Rückmeldung geben, Feedback geben, in jeder Situation Rückmeldung geben. Der nächste Punkt ist, ein ganz wichtiger Punkt, Ärger ausdrücken. Nicht runterschlucken. Wenn ich mich verletzt fühle, wenn ich mich ärgere über einen, dann kann ich diesen Ärger dem anderen in einer nicht verletzenden Art und Weise melden, rückmelden. Der nächste Punkt ist, keine Fassaden, also keine Masken, also wirklich dem anderen zeigen, wer ich bin und wie es mir in dieser Situation geht. Und der letzte Punkt, auch der fällt uns oft sehr schwer, bitten lernen. Also im Sinne von, ich kann den anderen um etwas bitten, im Sinne von, was er tun möchte, was er tun sollte, was ich mir wünschen würde. Natürlich weiß ich, Bitten haben immer die Eigenart, Bitten können erfüllt werden, können nicht erfüllt werden. Eine Bitte ist kein Befehl und kein Auftrag. Also das wären diese Ich-Botschaften, nicht bewerten, Gefühle zeigen, Wertschätzung geben, Feedback geben, Rückmeldung geben, seinen Ärger ausdrücken, keine Fassaden aufbauen und bitten lernen. Das wären sozusagen, das wären für mich die Elemente oder die Knotenpunkte oder jetzt in Anführungszeichen gesetzt, die Techniken, die Möglichkeiten, die man in sein Leben ja fast integrieren sollte, einbauen sollte. Das sollte man fast jeden Tag üben, 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 üben. Wir würden feststellen, dass sich dann auch das Leben verändert.
Dankeschön bis hierhin. Wir haben eine weitere Hörerin. Es ist Frau Weber. Sie ruft uns aus München an. Grüße Gott, Frau Weber.
Grüße Gott. Ich bitte, eine Frage stellen zu dürfen an Herrn Dr. Gleisner.
Er hört Sie, ja?
Ja. Ich bin so dankbar, dass Sie das ansprechen. Das ist mir, diese gewaltfreie Kommunikation, ist mir schon lange ein Anliegen, weil ich gerne es erlernen möchte. Und in meiner Jugend immer, Sie haben das zuvor schon in der Erziehung angesprochen, was ich wirklich hier auch bestätigen kann. Ich bin immer erzogen worden, du hast deinen Mund zu halten und eben nie diese gewaltfreie Kommunikation gelernt. Mhm. Ich möchte sie gern lernen und ich stelle also vor allen Dingen fest, wo ich wirklich große Probleme habe, wenn ich möchte an sich friedlich leben und friedlich die Situationen lösen. Aber wenn ich zum Beispiel, ich meine, mir geschieht Unrecht, ich bin jetzt mal sehr vorsichtig, ja. Und es kommt was auf mich zu, wo ich mich vielleicht auch ärgere oder was, ich gebe den Ärger zwar nicht frei, aber ich bin natürlich innerlich auch unruhig. Mhm. Und dann
aber wir haben ja jetzt schon gehört, wir sollen den Ärger ausdrücken.
Ja, das geht von aber nicht, weil die Menschen dann, genau das ist ja der Punkt. Weil
lassen Sie mich die Frage an Herrn Dr. Gleixner formulieren, weil die Frau Weber hat jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Was ist gewaltfreie Kommunikation nicht in dem Fall? Ist es Zurückstecken?
Nein. Also das ist genau sozusagen gewaltfreie Kommunikation. Das wäre immer so ein großes Missverständnis, dass man sagen könnte, sicher, im Neuen Testament steht es so schön, wenn man auf die linke Wange eins bekommt, soll man die rechte Wange auch hinhalten. Aber gewaltfreie Kommunikation bedeutet nicht, dass man durchs Leben geht und allen anderen Recht gibt und nur sich selber nicht. Das ist eben genau nicht gewaltfreie Kommunikation. Dieser Marshall Rosenberg sagt zu Recht, gewaltfreie Kommunikation ist eigentlich dasjenige, eine Überlegung, wie ich meine Wünsche erfüllt bekomme. Mhm. Also fast das Gegenteil. Ich bekomme meine Bedürfnisse erfüllt, nicht gegen den anderen, sondern mit den anderen. Also gewaltfreie Kommunikation bedeutet nicht, dass ich schlucke meinen Ärger runter, ich bin immer zurückhaltend.
Ich bin jetzt nur noch sanftmütig.
Das ist nicht die gewaltfreie Kommunikation, sondern gewaltfreie Kommunikation, das, was die Hörerin sagt, wenn ich das Gefühl habe, mir wird Unrecht getan. dann ist es nicht so, sondern ja, dann schlage ich die Augen nieder und um Gottes Willen verzichte ich dann auf meinen Anspruch, sondern gewaltfreie Kommunikation würde darin bestehen, dass ich dem anderen, wo ich glaube, der tut mir Unrecht, dass ich sagen könnte, in dieser Situation hast du das und das gemacht, das kommt bei mir als Unrecht an. Wenn du mir Unrecht tust, oder wenn das bei mir so ankommt, dann fühle ich mich ärgerlich, gedemütigt, dann koche ich innerlich, dann bin ich wütend, ich ärgere mich. Also, dass wir wirklich dem anderen mitteilen, was geht in mir vor.
Also, das heißt auch eine Möglichkeit, Situationen zu klären.
Ja.
Und sich dann auch näher zu kommen im Gespräch.
Sozusagen, ja. Wir machen ja genau den, das ist ja genau der Fehler, wir kommunizieren ja unter Masken sozusagen. Wir haben gelernt, die Hörerin hat es gesagt, im Sinne von Jugendbeinen an haben wir gehört, du hast den Mund zu halten und wenn Erwachsene sprechen, dann hast du Sendepause und wenn dein Chef spricht, hast du Sendepause und wenn dein Ehemann spricht, hast du Sendepause und wir haben ein Leben lang gelernt, sozusagen unsere eigenen Gefühle zurückzustellen, wir lassen die in uns selber. Aber natürlich, was geht in einem dann vor, wenn man so eine Zurückweisung erlebt? Man baut in sich selber wie eine Wolfsbühne auf. Ich gehe raus und führe dann folgenden inneren Monolog. Eigentlich hätte ich jetzt Folgendes sagen müssen. Ich hätte dem sagen müssen, kommen Sie mir nur nicht nochmal so und dann werde ich. Und also das bedeutet, man zieht das den ganzen Abend mit rum. Man baut eine innere Gesprächsbühne auf, zieht sich immer stärker runter und lässt den Ärger nicht dort, wo er hingehört, nämlich innerhalb des Gesprächs. Das hat nichts damit zu tun, dass die Wertschätzung jetzt zurückgefahren wird. Ich kann den anderen immer noch wertschätzen, aber wir sprechen jetzt über die Sache. Wir sprechen jetzt darüber, dass ich mich ärgere, wenn ich das und das beobachte an dir.
Frau Weber, können Sie damit was anfangen?
Ja, ich habe bitte noch eine Frage. Wenn ich mit einer Person, wo ich merke, da ist Unrecht geschehen,
ja.
Ich möchte sehr wohl klären, eigentlich auch im Guten, aber ich werde sofort immer überfahren. Ich werde zurückgedrängt. Ich komme gut nicht durch. Und das ist meine Schwierigkeit. Wie lerne ich damit umzugehen, trotzdem ein Gespräch zu führen? Ich bin immer im Hintertreffen. Ich schaffe es nicht, das auf eine normale Basis zu bringen, weil sofort mir eigentlich so gegen Magen, wenn Sie mich verstehen, dass ich dann zurückschrecke irgendwo und auch eben dann, ich will dann nicht eben noch schlimmer die Situation machen, weil
Frau Weber, hören wir mal, was Herr Dr. Gleixner, wie er das einschätzt.
Verstehe gut, sozusagen. Sie sagen, Sie denken wahrscheinlich an eine konkrete Situation in Ihrem Leben und dann fühlen Sie den Ärger, wie er hochkommt, aber Sie haben den Eindruck, wenn ich jetzt sozusagen den Ärger mitteile, dann verschärft sich der Konflikt und immer dieses Gefühl, ich muss ein Leben lang zurückstecken und jetzt in dieser Situation muss ich auch zurückstecken und ich komme nicht dazu, dem anderen das mitzuteilen, was ich gerne mitteilen möchte.
Ja,
ich würde sagen, wissen Sie, wenn Sie in der Situation sind, haben Sie das Gefühl, während des Gesprächs gelingt es Ihnen nicht, das darzustellen, was Sie gerne darstellen wollen, dann würde ich Ihnen etwas ganz Einfaches empfehlen. Dann würde ich sagen, und es ist Ihnen wichtig, dann schreiben Sie dem anderen einen Brief.
Ja.
Dann schreiben Sie sozusagen in aller Ruhe, sozusagen setzen Sie sich hin, ohne Beleidigungen, machen Ich-Botschaften, machen keine Bewertung, zeigen Gefühle und schreiben dem anderen wirklich, wie es Ihnen in der letzten Gesprächssituation gegangen ist und schreiben ihm auch nieder, was Sie ihm gerne mitteilen möchten, was Sie ihm gerne sagen möchten. Schreiben Sie ihm einen Brief.
Das habe ich schon mal gemacht und dann hat die betreffende Person gesagt, ich war unverschämt.
Ja, dann ist eben die Frage sozusagen, dass Sie wirklich, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Dann haben Sie die Möglichkeit, ist es Ihnen ganz wichtig, mit dieser Person weiterhin im Kontakt zu bleiben?
An sich nein, aber es ergibt sich aus der häuslichen Situation.
Ja gut, dann versuchen Sie sozusagen so weit wie möglich, man muss nicht jede Begegnung suchen, versuchen Sie dem auszuweichen und versuchen aber auch sozusagen Ihren Ärger nicht runterzuschlucken, aber versuchen natürlich auch nicht sozusagen mit Bewertungen oder mit Verurteilungen zu argumentieren, sondern versuchen Sie wirklich so sagen sie dem anderen, wie es ihnen geht, dass sie sich schlecht fühlen, dass sie sich ärgern, dass sie sich zurückgesetzt fühlen. Teilen sie dem anderen wirklich mit und als letztes teilen sie mit, was sie sich gerne wünschen von ihm, wie es anders gehen soll zwischen ihnen beiden.
Mhm. Ist gut, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich, Dr. Kreisner, ja, und bitte. Auch bei Ihnen. Vielen herzlichen Dank und alles ja, Gute. Danke
Ihnen. Auf Wiederhören, Frau Weber. Wiederhören. Mhm. Ja, jetzt sind wir schon am Ende unserer Sendezeit. Gewaltfreie Kommunikation, das war unser Thema heute. Zum Abschluss, Herr Dr. Gleixner.
Das nicht als Technik zu verstehen, auch nicht sich selber Vorwürfe machen, wenn man immer wieder sozusagen in alte Gewaltspiralen zurückfällt, keine Einzelaktionen machen, wirklich sagen, diese Idee von der gewaltfreien Kommunikation als Daueraufgabe begreifen, an der man immer wieder arbeitet und immer wieder arbeiten kann, und sich auch achtsam mit sich selber umgehen. Also im Sinne von nicht nur der andere zählt, sondern auch das ist gutes christliches Denken. Auch ich selber habe eine Bedeutung, auch ich selber habe Gefühle, auch ich selber möchte, dass es mir gut geht. Also achten Sie auf sich selber und achten Sie natürlich auf den anderen. Verändern Sie sich selber und Sie werden feststellen, dass Sie auch den anderen oder Ihr System, in dem Sie leben, mitverändern.
Mhm. Wo wird gewaltfreie Kommunikation, sagen wir mal, gelehrt oder in welchen anderen Techniken ist sie auch schon enthalten?
Also ich sage, da müssen wir jetzt strikt unterscheiden, sozusagen im therapeutischen Raum, sozusagen die meisten Hörer wollen ja nicht Therapeuten. Und meine Erfahrung ist, dass es inzwischen fast in allen, und das ist am einfachsten zu erreichen, in allen Volkshochschulen der Kommunen, der Städte, der Länder sozusagen, in allen Volkshochschulen werden inzwischen Kurse für gewaltfreie Kommunikation angeboten oder es werden sich noch intensiver damit beschäftigen möchte. Es werden meistens auch schon Ausbildungsgänge, Mediation angeboten. Also Sie finden, ich würde als erstes sozusagen für Hörer, Hörerinnen, ich würde als erstes im Verzeichnis der Volkshochschulen nachschauen.
Vielen Dank. Das war Herr Dr. Gleixner, Konflikthelfer. Er ist stellvertretender Direktor des Bildungshauses St. Jakobus, einer Akademie der Diözese Hildesheim, ein anerkannter Träger der Jugend- und Erwachsenenbildung. Er ist Kommunikations- und Konflikttrainer, Mediator, Berater. Ich danke Ihnen ganz herzlich, bitte, dass Sie uns für diese Sendung zur Verfügung standen. Alles Gute für Sie, schöne Grüße nach.
Vielen Dank.
Ja. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre wertvollen Anrufe. Haben Sie da für vielen Dank. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal bestellen möchten, rufen Sie meine Kollegen vom CD-Dienst an, die Rufnummer 0700 7525 7520. Einen Download gibt es im Internet auf unserer Homepage www.horeb.org. Den Hörerservice können Sie anrufen, wenn Sie Informationen zur Sendung wünschen oder zu Radio Horeb, die Rufnummer 0700 7525 7525. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.